Menschen Bilder. Mein Vater, mein Freund. André und Arno Stern. Ob in Europa oder in Afrika, im Urwald oder in der Wüste, an vielen Orten dieser Welt hat der heute 87-jährige Arno Stern einfache Holzwände und einen Tisch aufgestellt, Zeichenpapier und Stifte bereitgelegt und so einen abgeschlossenen Malort für Kinder geschaffen, den nur die Kinder und er selbst als Diener der Kinder betreten dürfen. In tausenden Bildern, die so weltweit entstanden sind, forscht Arno Stern seither nach der Formulation, nach der natürlichen Spur, die in jedem Menschen vorhanden ist und die in den freien, spontanen und von Erwachsenen unbeeinflussten Zeichnungen sichtbar wird. Arno Stern wurde 1924 in Kassel geboren. Seine Eltern mussten nach der Machtergreifung Hitlers nach Frankreich emigrieren. 1971 wird in Frankreich Arno Sterns Sohn André geboren. Er wird nie eine Schule besuchen. In seiner Freizeit lernt er Tanz, Literatur, Gitarrenbau und mehrere Sprachen. Heute lebt André Stern als Musiker, Komponist, Journalist und erfolgreicher Autor in Paris. Und er ist selbst Vater eines Sohnes. In seinen Büchern »Und ich war nie in der Schule« und »Mein Vater, mein Freund« erzählt André Stern von seiner Kindheit und von seinem besonderen Nahverhältnis zu seinem Vater. Hören Sie heute ein Menschenbild über eine besondere Vater-Sohn-Beziehung, über zwei ungewöhnliche Lebensgeschichten und über ein Schlüsselwort für alle Beziehungen.
Vertrauen. Das, glaube ich, was diese Familiengeschichte kennzeichnet, ist das vorhandene Vertrauen. Meine Eltern hatten Vertrauen in sich, aber Vertrauen in ihre Kinder. So wie sie beide übrigens von ihren Eltern dieses Vertrauen erlebt haben. Und das ist wirklich ein Kernpunkt. Vertrauen und Verschiedenartigkeit sind wirklich die zwei Hauptbegriffe in dieser glücklichen Kindheit. Und in dieser glücklichen Geschichte, die wir da erzählen von Vätern, von Söhnen.
André Stern über das Vertrauen, das man einander schenken kann, und über die Verschiedenartigkeit, die überall dort gelebt werden kann, wo dieses Vertrauen in den anderen da ist. Von vertrauensvollen Vätern und liebenden Söhnen handle auch das Buch »Mein Vater, mein Freund«, sagt André Stern beim Gespräch in einem Hotel in Wien. Bei einer internationalen Konferenz hatte er in der Wiener Hofburg vor Hunderten von Zuhörerinnen und Zuhörern von seiner Kindheit ohne Schule, ohne Leistungszwang, ohne Benotung erzählt. Guten Tag, ich heiße André, ich bin ein Junge, ich esse keine Bonbons und ich gehe nicht zur Schule. So lautete der Standardsatz, mit dem der kleine André Erwachsenen begegnete, die ihn auf der Straße ansprachen und wissen wollten, warum er denn an einem Vormittag nicht in der Schule sei. Schulen zwängen Kinder in ein Korsett, das für die meisten zu eng ist und das viele krank macht, sagt André Stern. Kinder lernen gern, wenn man sie in Ruhe lässt. Sein Buch »Und ich war nie in der Schule« trägt den Untertitel »Geschichte eines glücklichen Kindes«.
Es gibt so ein paar Vorurteile, die man so hat, wenn man von einem unbeschulten Kind hört. Man stellt sich vor, dass ein Kind, das nicht in die Schule geht, keine Regeln kennt. Ich habe oft das festgestellt und das erstaunt mich ein wenig. Als Gegenpol zur Freiheit nennt man Struktur, Disziplin, Regeln. Als ob das ein Gegenpol sein müsste. Also ich habe das erfahren, Freiheit und Regen und Struktur und Regen. Andere Vorurteile haben zum Beispiel dazu geführt, dass man denkt, dass ein Kind, das nicht in die Schule geht, von den Eltern unterrichtet werden muss. Das war in meinem Fall nicht so. Meine Eltern haben nicht die Rolle der Lehrer übernommen. Meine Eltern haben mich nicht unterrichtet. Niemand hat mich unterrichtet. Also nicht nur bin ich nicht in die Schule gegangen, ich bin nicht unterrichtet worden. Und der dritte Fehler, den man so macht, ist, dass man denkt, dass ein Kind, das nicht in die Schule geht, zu Hause bleibt. Mit und bei den Eltern. Und so war es nicht. Meine Eltern wollten die Kindheit ihrer Kinder nicht verpassen, drum waren sie so viel wie möglich zu Hause. Aber wir Kinder waren viel unterwegs. Es kamen immer wieder zum Beispiel Familienmitglieder zu uns nach Hause und sagten, ich gehe ins Museum oder ich gehe ins Kino oder ich gehe folgende Ausstellung besuchen. Soll ich eines der Kinder oder die beiden Kinder mitnehmen? So war man schon sehr früh unterwegs. Und wir waren mit unseren Eltern unterwegs, denn unsere Eltern haben eigene Interessen und nehmen uns mit, so wie wir unsere Eltern mitgenommen haben, als uns gewisse Dinge interessiert haben. Und eine glückliche Kindheit, weil meine Kindheit ja sehr erfüllend war. Und eine glückliche Kindheit, weil in dieser Kindheit diese Trennungen nicht bestanden, die wir für üblich halten. Zum Beispiel zwischen Spielen und Lernen oder zwischen Arbeiten und Freizeit, also zwischen Arbeit und Freizeit. Diese Unterscheidungen kenne ich alle nicht, zwischen Mann und Frau auch nicht. Und dadurch, dass es diese Trennungen nicht gibt, ist man ja erfüllt. Man braucht nicht sich mit Freizeit von einer Arbeit zu erholen, die einen nicht ermüdet. Nur als Beispiel. Und auch noch etwas. Diese glückliche Kindheit dauert an. Ich bin heute demnächst 40 und fühle mich immer noch ein Kind, weil die Begeisterung mir nicht verdorben worden ist, die man als Kind erlebt. Und das ist ein sehr, sehr großes Glück, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und aus einem weiteren Grund. Man sagt, dass es so ein paar Dreh- und Angelpunkte gibt, wodurch ein Junge gehen muss, zum Beispiel Ödipus. Konflikt mit dem Vater. Das wird sogar als gesunder Vorgang der Abnabelung und so weiter. Die habe ich alle nicht erlebt. Also die feinsäuberliche Einteilung in Altersstufen, Kindheit, Adoleszenz und Erwachsensein, diese Stufen habe ich alle nicht gekannt. Also schließe ich daraus, dass ich noch immer ein Kind bin. Und ich brauchte mich nicht abzunabeln. Ich brauchte nicht zu ringen um eine Freiheit, die ich schon immer hatte. Ich brauchte nicht zu ringen um eine Unabhängigkeit, die ich schon immer hatte. Eine Aufmerksamkeit, die mir schon immer gegeben worden ist. Und deshalb erzähle ich diese Geschichte von dieser Kindheit und auch von diesem Verhältnis Vater-Sohn. Denn das sind neue Paradigmen. Ich glaube, dass man anhand dieser Geschichte sehen kann, dass es andere Beispiele gibt, dass es andere Möglichkeiten gibt und dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, um eigene Gedanken zu entwickeln. Wie will ich, dass meine Kinder groß werden? Welche Beziehung will ich zu meinem Sohn als Vater, zu meinen Kindern allgemein? Oder welche Beziehung will ich als Sohn zu meinem Vater? Man muss nicht obligatorisch dadurch gehen, wo man meint, dass das der obligatorische Weg ist. Es gibt andere Möglichkeiten.
Es gibt andere Möglichkeiten. Und diese glückliche Kindheit dauert an. André Stern über seine Jahre als Kind, die er in großer Freiheit und ohne Schulzwang erleben durfte. Ich erzähle eine persönliche Geschichte, sagt André Stern. Ich hatte die Möglichkeit, meine Talente ungestört entdecken und entfalten zu können. Aber ich bin kein Schulgegner oder kein Schulhasser.
Ich bin nicht der Schulfeind Nummer eins. Ich habe Dinge zu erzählen, die die Leute, die in der Schule arbeiten, sehr interessieren, sehr motivieren, sehr inspirieren. Deshalb werde ich immer wieder eingeladen von Lehrern, von pädagogischen Hochschulen, von Universitäten, weil diese Geschichte die Geschichte von viel Vertrauen in sich, in die Kinder ist. Weil diese Geschichte die Geschichte von Verschiedenartigkeit und nicht theoretische Verschiedenartigkeit, sondern gelebte Verschiedenartigkeit. Und das ist Stoff für eigene Gedanken, das ist Stoff für neue Ideen, für neue Paradigmen. Und das interessiert ja die Leute, die die Schule machen. Ich sage auch nicht, dass die Schule schlecht ist. Ich rede auch nicht von einer Methode, die besser wäre als die Schule. Ich habe nichts zu verkaufen. Das, was ich erlebt habe, kann man nicht auf andere übertragen. Was ich erzähle, ist eine Geschichte, eine ganz simple Geschichte von einem Kind, das in Freiheit, Respekt, in einer gewissen Einfachheit aufgewachsen ist. Und ich weiß, also das, was man mir öfters sagt, das Einzige, was immer wieder kommt, ist, ja, du hattest ja so großes Glück. Aber nicht alle Kinder haben so ein großes Glück. Nicht alle Kinder leben unter Bedingungen, in denen dies möglich wäre, was du erlebt hast. Und ich wundere mich, denn ich finde, was kann genau diesen Kindern, die nicht dieses Glück haben, mehr helfen als unsere Kenntnisse darüber, wie ein Kind in unserer Gesellschaft unter den genau idealen Bedingungen aufwächst. Und wenn ich von idealen Bedingungen spreche, dann erfinde ich es nicht, dann mache ich mich dabei nicht, dadurch nicht besser. Ich kann nichts dafür, wenn ich so viel Glück hatte. Aber alle Hirnforscher und Spezialisten werden Ihnen eine ganze Auflistung von Idealbedingungen darstellen, die heute quasi nicht vorhanden sind und die ich das unheimliche Glück hatte zu erleben. Und genau das liefert meine Geschichte. Antworten auf offene Fragen. Und das ist eine große Anregung. Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass dieses Buch in der 5. Auflage ist. Das erste Buch, das es jetzt das neue Buch gibt, dass Leute diese Geschichte hören und Anregung finden. Es sei denn, dass manche dann anhand dieser Geschichte entscheiden, die Schule ist das Richtige für mich. Aber dann ist es eine Entscheidung und keine passive Standardlösung.
In seinem Bestseller Und ich war nie in der Schule lässt André Stern die Leserinnen und Leser teilhaben an den Stationen seiner Kindheit. Er gibt einen Einblick in die Familien- und Liebesgeschichte seiner Eltern. Fotos zeigen Arno und Michelle Stern in jungen Jahren. Man sieht auch Aufnahmen von der 1976 geborenen Schwester Eleonore, die später Tänzerin wird, von der kleinen Cousine Delphine, mit der der junge André, wie er sagt, Hand in Hand aufwachsen wird, fast wie Zwillinge. Man wird im Buch Zeuge einer Kindheit in Paris in den Jahren nach 1971, in denen viele Bereiche spielerisch entdeckt werden, oft in den Werkstätten von Verwandten oder Freunden der Eltern. Der kleine André lernt früh die Grundkenntnisse der Fotografie. Er interessiert sich für den Bau und die Funktion von Kameras. Er ist fasziniert von der Arbeit mit Metall und lernt von einem Metalltreiber die Kunst der Dinanderie, die Kunst, Metall zu formen. Fotos zeigen den Jungen auch bei der Arbeit mit einem Imker an Bienenstöcken, beim Lesen geliebter Bücher, beim Schreiben, wo er etwa den Stil von Marcel Proust zu kopieren versucht. Er beschäftigt sich mit Autos, Flugzeugen, Lokomotiven und entwickelt selbst gewagte Modelle und Konstruktionen. Nach einer Ausstellung über Ägypten lernt er, Hieroglyphen zu entziffern. Angeregt durch eine Radiosendung, in der er Worte wie Supernova, Galaxis, Spiralnebel oder Lichtjahre hört, beschäftigt er sich intensiv mit der Astronomie. Der junge André geht in all diesen Jahren in keine Schule und ist doch ständig am Lernen. Sein Unterricht sieht anders aus.
Von manchen Dingen, wofür ich mich interessiert habe, kann ich sagen, mit Genauigkeit sagen, woher es gekommen ist. Von manchen Dingen weiß ich nicht mit Genauigkeit, woher. Also, warum ich mich für Metall interessiert habe, weiß ich nicht mehr mit Genauigkeit. Aber das war eine Passion, das war brennend. warum ich mich für manche Dinge interessiert habe, ist auch sehr oft erklärlich, weil da Verknüpfungen bestehen, die unerwartet sind, aber doch logisch. Ich habe mich für dieses Thema interessiert, dann wurde das direkt mit neuen Kenntnissen verknüpft, die dann mehr der Vertiefung brauchten und von Vertiefung zu Vertiefung hat man so mehr gelernt und mehr erfahren. Viele Dinge sind ja verknüpft. Interessierst du dich für manche Dinge, musst du Latein lernen. Interessierst du dich für Latein, interessiert dich dann ganz plötzlich die Philologie zum Beispiel. Die Dinge sind so wasserfallartig miteinander verbunden. Wenn du anfängst, dich für manche Dinge zu interessieren und die Zeit und die Energie frei zur Verfügung hast, dich dafür zu interessieren, ist es eigentlich ein Strom, der nicht zu bremsen ist. Und ich habe was anderes dabei erfahren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich nicht, wie das doch in unserer Gesellschaft so üblich ist, dass ich nicht Lücken suchen muss. Erstens, dass man sich für Lücken nicht schämen muss. Lücken sind sonst nichts als freier Raum für neue Kenntnisse. Aber Lücken brauche ich nicht irgendwie einzukreisen, um zu sagen, in dem Fach bin ich nicht gut. Zum Beispiel, also das hört man ja immer wieder, in Mathe bist du nicht gut, also musst du viel üben, viel Mathe üben, damit du mehr oder weniger den Durchschnitt erreichst. Ich habe die entgegengesetzte Erfahrung gemacht. Und nämlich habe ich mir die Bereiche ausgesucht, in denen ich gut war. Und ich war darin gut, weil das Interesse so brennend war. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich in diesen Bereichen noch mehr spezialisieren konnte. Dass ich da noch mehr, da wo ich schon gut bin, üben kann, um noch besser zu werden. Ich bin zu einem regelrechten Experten geworden in manchen Bereichen, in kleinen Bereichen. Und ich kann mir gut eine Gesellschaft vorstellen, die aus Spezialisten, jeder in seinem Fach besteht. Also ich kann es mir gut vorstellen. Da gibt es vielleicht eine Anregung für eigene Gedanken.
Und das Lernen ging täglich weiter. Fasziniert vom Klang der Gitarre wurde der junge André zum Musiker und zum kundigen Instrumentenbauer, was auch mit dem Vater und seinen Interessen zu tun hatte.
Er hat nicht entschieden, dass die Gitarre für mich wichtig sein wird. Er hat mir eines Tages eine Gitarre geschenkt. Und das ist eine der stärksten und der stärkendsten Erinnerungen in meinem Leben, wie er mir eines Tages meine damalige Traumgitarre geschenkt hat und wie er das auch gemacht hatte. Natürlich ist er ein leidenschaftlicher Flamenco-Aficionado gewesen und ist es weiterhin. Das hat dazu beigetragen, dass mein Ohr schon vorbereitet war. Er ist der Ursprung, aber nicht der Grund, warum ich Gitarre spiele. Ja, das ist mein Instrument, das ist alles, was schön ist in meinem Alltag, in meinem Leben, ist irgendwie mit der Gitarre verbunden. Und dafür bin ich diesem Instrument sehr dankbar.
Sie hören André Stern an der Gitarre. Heute steht der begnadete Gitarrist André Stern oft als Musiker auf der Bühne. Daneben ist er auch gefragter Instrumentenbauer. Und das sind nur zwei seiner vielen Tätigkeiten.
Ich teile mir das so gut wie möglich ein. Und es geht, ich nenne sie Berufe. Das sind mindestens vier. Ich bin einerseits Autor, Journalist. Andererseits bin ich Instrumentenbauer, ich bin Musiker, das ist weiterhin mein Hauptberuf und ich habe Auftritte und ich bin da regelmäßig tätig und es ist so, dass man es sich ja einteilen kann. Eine Woche pro Monat bin ich mal in der Werkstatt meines Gitarrenbaumeisters in der Schweiz, da habe ich die Möglichkeit, diesen Beruf auszuüben, der des Friedens bedarf, um überhaupt stattfinden zu können. Ich hatte eine Werkstatt in der Stadt, das hat nicht funktioniert. Also habe ich eingesehen, ich muss irgendwie abseits in den Schweizer Bergen sein. Ich, nicht alle müssen das, aber ich muss das, um Gitarren zu bauen. Also richte ich es mir so ein, dass ich jeden Monat eine Woche dort in Graubünden bin und dort Gitarren baue. Klar ist es so, dass meine Tätigkeit als Vortragender, ich erzähle ja diese Geschichten sehr gerne und ich freue mich sehr, diese Geschichte immer wieder zu erzählen. Natürlich bin ich da sehr viel unterwegs. Das macht nichts, ich bin gerne unterwegs. Und man richtet sich ja irgendwie ein. Und schreiben kann man im Zug oder im Flugzeug. Und eben, Journalist, Autor, Gitarrenbauer, Musiker. Aber wissen Sie was, ich habe noch weitere Berufe. Ich bin Vater. Das beschäftigt mich seit 15 Monaten und mehr sehr. Wenn ich sage und mehr, ist es so, weil, das erzähle ich am Anfang des neuen Buches, mich hat immer wieder die Frage erstaunt, als meine, während der ganzen, als wir schwanger waren, während der ganzen Schwangerschaft, wurde mir die Frage immer wieder gestellt, wann wirst du Vater? Und damit hat man auch erwartet, dass ich das geplante Geburtsdatum des Kindes erwähne. Und ich fühlte mich Vater schon vorher. Und ich war während unserer ganzen Schwangerschaft schon Vater. Also bin ich jetzt 2 Jahre Vater, obwohl unser Kind 15 Monate alt ist. Und das ist auch eine sehr große Beschäftigung. Das ist auch ein Beruf, den ich auch erwähnen möchte. Ja, und so sind die Tage sehr gefüllt, aber sehr erfüllend.
Vater sein ist auch ein Beruf. Das Buch »Mein Vater, mein Freund« haben André Stern und sein Vater Arno Stern gemeinsam herausgegeben. Im zweiten Teil des Buches erzählt André Stern vom »Vater haben und Vater sein«, wie er sein Kapitel genannt hat. Im ersten Teil erinnert Arno Stern an seinen Vater Isidor Stern und er erzählt damit auch von seiner eigenen Kindheit in schwierigen Zeiten. 1933 musste die jüdische Familie Stern aus Deutschland flüchten. Der 9-jährige Arno spielt gerade mit einem roten Spielzeugauto, als er gerufen wird: »Arno, lass das Auto stehen und komm schnell!« Minuten später ist die Familie auf der Flucht. Sie finden Unterkunft in einem Emigrantenheim im Elsass. Später wird die Reise in einem Güterwagen quer durch Frankreich führen. Manche Orte und Städte werden kurz zur Heimat, doch dann geht die Flucht vor den Nationalsozialisten weiter. Schließlich kommen Vater und Sohn für 3 Jahre in ein Arbeitslager in der Schweiz. Die Mutter wird in ein Frauenlager gebracht. Es dauert bis zum Jahr 1946, bis die Familie in Frankreich ein neues, gemeinsames Zuhause findet. Ein Vetter in Paris arbeitet in einem jüdischen Kinderhilfswerk. Sohn Arno wird zu ihm geschickt und erhält eine Stelle als Betreuer in einem Kinderheim. Arno Stern arbeitet 2 Jahre lang mit Kriegswaisenkindern und beginnt viel mit ihnen zu zeichnen und zu malen. Weil wenig Platz ist, werden die Blätter ringsum an den 4 Wänden befestigt. Ein Malort wird so geschaffen, der ganz den Kindern und ihrer Fantasie gehört. Heute ist Arno Stern als Erfinder des Malorts weltberühmt. In der Reihe Menschenbilder erzählte er am 13. April 2008 von seiner Arbeit, die auch viel mit Vertrauen zu tun hat, mit Vertrauen auf die schöpferische Kraft der Kinder. Hören Sie einen Auszug aus dieser Sendung, Arno Stern über die Idee des Malorts.
Hier ist nicht eben so wie anderswo, wo man Erfolg haben muss, wo man etwas erreichen muss. Hier erlebt man etwas. Hier ist der Moment wichtig, in dem man hier gegenwärtig ist. Und so könnte eine Gesellschaft werden, eine anders geartete Gesellschaft als die Konsumgesellschaft, als die Konkurrenzgesellschaft.
Die Zeichnungen bleiben im Malort. Sie werden nicht ausgestellt oder kommentiert. Sie werden nicht von anderen bewertet. Was ihm wichtig ist, der Malort ist nicht nur für Kinder gedacht. Alle sind willkommen.
Im Malort spielen Kinder von 5 bis 50 Jahren und darüber hinaus. Jeder Mensch erfährt, erprobt im Malort seine Spielfähigkeit. Menschen, die nie zuvor eine Spur entstehen ließen, die können mit 50 Jahren in den Malort kommen, wo sie nicht beurteilt werden, wo sie kein Schamgefühl haben, keine Hemmung vor dem leeren Blatt, und lassen eine Spur entstehen inmitten der anderen, inmitten der Kinder, die sich nicht um diese Spur kümmern, die einfach, für die es ganz üblich ist, dass hier in jedem Raum Spuren entstehen. Und wenn das einmal losgelassen ist, dann ist der Mensch so frei, mit 50 Jahren genau so frei wie mit 5 oder mit 10 Jahren. Jeder Mensch ist hier ein Malortkind. Jeder Mensch ist wieder spontan geworden. Diese Spontaneität, die kann man im Malspiel wieder finden. Und das ist eben das Geheimnis des Malortes. Und dazu kommt noch, dass es sehr wichtig ist, dass hier Menschen zusammenkommen, in einer Gruppe sind von 15 Beteiligten, Menschen jeden Alters. Nicht wie eine Klasse, nicht in eine Gattung eingereiht, wie in der Schule, wo nur Gleichaltrige zusammenkommen, oder anderswo, wo nur Gleichaltrige in einem Altersheim oder weiß ich wo zusammentreffen. Hier sind eben Menschen, die von Grund auf verschieden sind. Und das ist sehr wichtig. Das vermeidet das Vergleichen. Hier sind keine vergleichbaren Menschen. Es würde niemals einem 5-jährigen Kind einfallen, sich mit einer 50-jährigen Person vergleichen zu wollen. Aber anderswo ist es so, dass Menschen verglichen werden und sich daran gewöhnen, an dieses Konkurrenzdenken, das in der Schule üblich ist, das jedem Menschen beigebracht wird durch die Schule, durch die Belehrung und durch die Art und Weise, wie eben Kinder in Gattungen, in Klassen eingereiht werden. Das überwindet man hier auch im Malspiel.
Eine Spur entsteht. Das Malspiel und die natürliche Spur – so heißt ein Buch von Arno Stern über seine Erfahrungen mit dem Malort. Wir sind es gewohnt, zu bewerten, zu kommentieren, zu benoten. Wir schaffen ununterbrochen Konkurrenz- und Wettkampfsituationen, sagt Arno Stern. Beim Malspiel im abgegrenzten Malort fällt dieser Gedanke weg.
Jeder Mensch, der in den Malort kommt, macht eine sehr wichtige Erfahrung, nämlich die Erfahrung seines eigenen Wesens. Er nimmt zu, seine Persönlichkeit nimmt zu. Der Mensch fühlt sich groß im Malort. Er ist unabhängig, nicht mehr vom Urteil anderer abhängig. Er stellt sich nicht darauf ein, von anderen beurteilt zu werden. Er hat also eine Autonomie und er wird also eine Persönlichkeit. Aber gleichzeitig auch erfährt er die Gegenwart der anderen. Ist nicht in einem Konkurrenzkampf zu anderen, sondern andere sind Kollegen, sind angenehme Mitspieler. Und was man da erfährt, dass man eine Persönlichkeit ist inmitten anderer, das überträgt sich auch auf den Alltag. Das nimmt man mit, trägt man mit in die Außenwelt. Das ist also die Folge von dem Malspiel im Malort.
An die 500.000 Bilder sind im Lauf der Jahrzehnte im Malort entstanden. In vielen Ländern dieser Welt hat Arno Stern mit Kindern und mit Erwachsenen gemalt. Er hat ihnen die Möglichkeit gegeben, der natürlichen inneren Spur zu folgen. Er selbst nimmt dabei die Rolle des Dienenden an, der im Malort präsent ist, Farben und Pinsel reicht, Papier bereitstellt, aber ohne je selbst zu malen.
Ich kann 15 Menschen fortdauernd bedienen. Da bin ich nie überfordert. Bin natürlich überall beschäftigt, bin beschäftigt wie ein Tennisspieler, der auch erst nach dem Spiel zur Ruhe kommt, oder wie ein Rennfahrer, muss meine ganze Aufmerksamkeit natürlich jedem widmen. Und das ist eine Sache des Trainings. Das mache ich seit 60 Jahren und das ist kein besonderer Verdienst. Das ist einfach so, dass ich das nun eben seit vielen Jahren mach und gut kann.
Wer glaubt, dass 15 Kinder, die zwischen einfachen Stellwänden aus Holz mit viel Papier, Pinsel und Farben zum Malspiel eingeladen werden, sofort für Chaos und Anarchie sorgen würden, der hat ein falsches Bild von den Kindern und vom Malspiel, für das eigene Regeln gelten.
Das Malspiel beruht auf ganz strengen Spielregeln. Schon allein der Palettentisch ist eine strenge Anordnung und fordert ein ganz besonderes Verhalten dem Werkzeug gegenüber. Hier gibt es kein Austoben. Viele Menschen glauben, wenn man Kinder frei lässt, dann schmieren sie, dann toben sie sich aus, dann brüllen sie und rennen hin und her. Es ist gar nicht so. Menschen, die einmal Gelegenheit haben, das Malspiel zu beobachten, so wie bei einem Seminar hier, wo eine Malstunde vorgeführt wird vor den Augen der Beteiligten, sind erstaunt, wie streng alles geschieht, wie konzentriert die Kinder sind bei diesem Spiel. Kinder, die anderswo sich austoben, die wirklich, die man aus dem Weg geht, weil sie so schreien und so wild sich benehmen, so maßlos sind, so ungebändigt sind, kommen in den Mahlort, sind ganz konzentriert, nehmen das Spiel ernst, nehmen den Pinsel ganz sorgfältig in die Hand, tauchen ihn sorgfältig ein, gehen sorgsam damit um, bringen ihn zurück, legen ihn dahin, wo er hingehört, nicht irgendwohin. Ich achte darauf, ich verlange das von dem Kind, ich erwarte es von dem Kind. Ich wurde heute Mittag von einer Person gefragt, ob das kleine Kinder auch können. Die Person sagte zu mir, ja, ein zweijähriges Kind, ist das denn fähig, auch einen Pinsel so sorgfältig einzutauchen? Heute Nachmittag kam ein kleines zweijähriges Mädchen zu malen. Hat das so genau gemacht. Es wurde ihm nichts gesagt. Ich erkläre natürlich niemanden, wie man es machen muss, weil ich weiß, dass es jedem einzelnen Menschen einleuchtet. Ich habe auch in der Wüste und im Urwald niemanden erklärt, was man mit diesem Instrument anfangen könnte. Jeder Mensch hat sofort den Pinsel genommen, von dem er nichts wusste eine Stunde zuvor, hat ihn eingetauscht, hat eine Spur entstehen lassen. Etwas, das sie nie zuvor gemacht hatten. Und so ist es im Malort auch. Kinder kommen an, ich erkläre nichts, aber jeder Mensch begreift sofort, hier ist ein Pinsel, die grünen Pinsel sind für die grüne Farbe, die roten für die rote Farbe. Man nimmt den Pinsel, man taucht ihn ein, man geht zu dem Blatt, man bringt ihn zurück, legt ihn ab, nimmt einen anderen für eine andere Farbe. Das ist ein Spiel. Das gefällt auch jedem Kind, gefällt ganz kleinen Kindern ganz besonders. Diese Strenge, dieser Ernst, Kinder nehmen das Spiel ernst, wenn man ihnen ein angenehmes Spiel anbietet.
Kinder nehmen das Spiel ernst. Während die Kinder sofort nach dem Malen loslassen können, sich über das Erlebte freuen, wollen die Eltern oft diese Bilder sehen, sie mitnehmen, kommentieren, kritisieren oder sie ausstellen. Ein Herzeigen wollen, das Arno Stern aber nicht zulässt. Die entstandenen Bilder bleiben unkommentiert von anderen im Malort.
Das Kind darf keinesfalls von der Begutachtung, von der Beurteilung anderer beeinflusst werden. Wenn das Kind nämlich eine Zeichnung macht für andere, dann ist es abhängig von diesem Urteil anderer, von dieser Betrachtungsweise anderer und stellt sich darauf ein und stellt dann gefällige Bilder her. Im Malort ist das nicht so. Da malt es nicht für andere, sondern es lässt eine Spur entstehen. So legt das Kind sich eine Welt an mit den Requisiten, die dazu eben zu seiner Verfügung stehen. Und es ist bemerkbar, dass alle Kinder die gleichen Requisiten verwenden für diese Welt, die sie sich anlegen.
Die Lust zu malen ruht in jedem Menschen, schreibt Arno Stern in seinem Buch »Das Malspiel und die natürliche Spur«. Die traditionelle Erziehung, vor allem in der Schule, versucht, dieses natürliche Bedürfnis zur Kunst hinzuleiten. Wird dies vermieden, so kann sich daraus eine vollkommen andere Äußerung entwickeln, die Formulation, die natürliche Spur. Sie ist, anders als die Kunst, für keinen anderen Empfänger bestimmt. Sie entsteht aus dem ureigenen Bedürfnis des Menschen, sich schöpferisch zu betätigen. Das Malspiel im geschützten Malort ermöglicht das Erkennen des eigenen Potenzials, der eigenen Fähigkeiten und die Unabhängigkeit vom Urteil anderer wird bewusst erfahren. Der Malort ist ein fremdes Land, ein Traumland. Aus seinen Wänden strahlt der farbige Widerhall von vielem Erlebten in den Raum. Endlos folgt auf diesen Wänden ein Blatt dem anderen, spurenreich angefüllte, durch unberührt Weiße ersetzt. Welten entstanden in ihnen, grenzenlos, dem Sehnen nach Unendlichkeit angemessen, das sich nur in der Geborgenheit ausleben kann. So Arno Stern über den Malort. Die Formulation als gleichsam grenzenlose Äußerung, die Arno Stern allerdings durch den Kunstunterricht und durch die Kunsterziehung gefährdet sieht.
Man kann daraus lernen, dass das Kind keine Anregung bedarf, dass aber die Kunsterziehung, die bestrebt ist, dem Kind nun Kunstbegriffe beizubringen, schädlich ist für seine Spontaneität. Dass die Kunsterziehung die Äußerung des Kindes, die Formulation vernichtet. Das Kind kommt in den Malort, in den Ort, in dem es ein freies Spiel erleben sollte, und ist belastet von Kunstbegriffen. Das Kind steht vor dem Blatt und fragt sich, wenn ich einen solchen Strich mache, entspricht er einem anderen Strich? Ist diese Farbe harmonisch? Passt diese Farbe zu einer anderen? Das Kind ist geplagt von solchen Überlegungen und muss lange, lange darum kämpfen, diese Spontanität wiederzufinden. Und verliert sehr viele Wochen und Monate sogar, bis es wieder so befreit ist, um wieder spielen zu können. Man muss zu der Überlegung kommen, was ist nützlicher für das Kind? Ihm diese Kultur beibringen, auferzwingen oder dem Kind das Spiel zu gewähren.
Die Kunsterziehung zerstört die Spontaneität des Kindes. Am 13. April 2008 erzählte Arno Stern in den Menschenbildern von der Formulation und der organischen Erinnerung, vom geschützten Malort und vom Malspiel, in dem Kinder frei und doch hochkonzentriert agieren. Kinder nehmen das Spiel ernst, sagt Arno Stern. Er selbst hat die Bedürfnisse seiner Kinder auch als Vater ernst genommen. Weder Sohn André noch Tochter Delphine wurden in eine Schule geschickt. Sie wurden auch nicht zu Hause von den Eltern unterrichtet. Arno Stern und seine Frau Michelle vertrauten darauf, dass das Lernen bei Kindern auch anders geschehen kann, und zwar in großer Freiheit. Das Wort Erziehung hat mich immer schon irritiert, erzählte Arno Stern damals im Gespräch für die Menschenbilder. Wir wollten unseren Kindern einfach eine freie, unverstellte Entwicklung ermöglichen. In seinen Büchern »Und ich war nie in der Schule« und in »Mein Vater, mein Freund« erzählt André Stern nicht nur von seinem Vater, sondern er richtet den Blick immer wieder auch auf seine Mutter Michelle.
Obwohl jetzt der Titel von diesem neuen Buch »Mein Vater, mein Freund« ist und diese Geschichte erzählt wird von einem Sohn, von einem Vater, von einem werdenden Vater, kann ich mir meinen Vater, der wirklich eine der Hauptfiguren in meinem Leben ist, kann ich mir heutzutage meinen Vater nicht ohne meine Mutter vorstellen. Ja, meine Mutter ist genauso zentral wie mein Vater. Ich werde eines Tages wahrscheinlich ein Buch schreiben über meine Mama. Meine Mama und mein Vater haben Gemeinsamkeiten. Beide haben sich mit Kindern beschäftigt. Beide sind eigentlich heimatlos, also staatenlos. Mein Vater ist 1933 aus Deutschland geflüchtet. Meine Mutter ist italienischen Ursprungs, ist aber 1962 aus Algerien, wo sie geboren ist, so wie ihre Eltern übrigens, zurück nach Frankreich quasi geholt worden, wo sie nie gewesen war, und hat auch hier, also auch in Frankreich versucht, Wurzeln zu finden, genauso wie mein Vater, der eigentlich jetzt dazu gehört, aber eben dazu gekommen ist. Vielleicht kommt es auch daher, dass ich meine Heimat mehr bei Menschen als in Orten, in Ländern finde. Und meine Mama war Grundschullehrerin, unglücklich in der Institution und sehr glücklich mit Kindern. Sie liebte ihren Beruf wegen den Kindern und sie kam nicht mit dem Programm, das ihr auferlegt wurde, zurecht. Sie war da furchtbar unglücklich. Sie wusste nicht, wie weiter, und eines Tages hat sie die Bücher von meinem Vater entdeckt und da öffnete sich für sie eine neue Möglichkeit und so sind sie überhaupt zueinander gekommen. Und für sie zwei, die sie zwei mit Kindern tätig waren, sie zwei haben Kinder beobachtet und nicht versucht zu belehren. Für sie zwei war dann total selbstverständlich, dass sie uns nicht in die Schule schicken werden, weil sie die Schule für überflüssig hielten, weil sie in ihrem Alltag, in ihrem Beruf erlebt haben, dass Kinder die Schule nicht brauchen.
Inzwischen ist André Stern selbst Vater. In seinem Buch »Mein Vater, mein Freund« findet sich auch ein Brief an seinen kleinen Sohn. Werden er und seine Frau Pauline ihren Sohn in eine Schule schicken?
Ich werde meine Kinder nicht in die Schule schicken. Das ist eine der Entscheidungen, die ich als Vater treffe. Aber wenn meine Kinder in die Schule gehen wollen, dann werden sie in die Schule gehen. Es ist kein Dogma. Es ist keine Methode. Nicht wahr? Meine Eltern haben nicht versucht, irgendeine Methode umzusetzen. Weder die chinesische Methode noch die Laissez-faire-Methode. Sie haben gar keine Methode versucht umzusetzen. Keine Theorie gehabt, die sie haben versucht, mit der Realität irgendwie zu bestätigen. Keine Hypothese, die sie versucht haben zu verwirklichen. Das ist keine Methode. Die kann man nicht verkaufen. Ich habe nichts zu verkaufen, wie ich vorher erwähnte. Ich kann sie nicht anpreisen oder verteidigen, diese Geschichte, denn die ist ja nicht übertragbar. Aber ich und meine Frau, wir sind tief davon überzeugt, dass wir unsere Kinder nicht in die Schule schicken werden. Ja, eben. Wir schließen aber nicht aus, dass unser Sohn Antonin eines Tages sagt, ich will in die Schule gehen. Mal sehen. Ich hätte die Freiheit gehabt, in die Schule zu gehen. Ich wollte aber nicht, aus mehreren Gründen. Erstens hatte ich keine Zeit für die Schule. Ich war ja viel zu beschäftigt. Zweitens war ich ja sehr erfüllt in meinem Alltag. Sie müssen sich vorstellen, Sprachen lernen zum Beispiel. Also Sie hören ja, wie unbeherrscht Deutsch noch bei mir ist, aber wie gerne ich diese Sprache habe. Als ich die deutsche Sprache entdeckt habe, da konnte ich 6 Stunden pro Tag Deutsch lernen. Die Möglichkeit war gegeben, weil ich über meine Zeit verfügte, weil niemand nach 50 Minuten aufgetaucht ist und mir gesagt hat, du, jetzt ist vorbei, jetzt musst du dich um was anderes kümmern. Ich konnte 6 Stunden täglich Deutsch lernen, paar Monate lang. Ich arbeite heute noch daran. Das ist übrigens eine weitere Erfahrung, die ich gemacht habe. Das Lernen hört ja nicht auf, nicht nach der Schule. Eben, deshalb war der Alltag sehr erfüllend. Und ein glückliches Kind wünscht sich sonst nichts als das, was ihn es erfüllt. Und dann war auch dass das, was ich von der Schule mitbekam, nicht so appetitlich war. Laufen Sie mal an einem Pausenplatz vorbei und halten Sie das mal nicht für selbstverständlich. Sie werden merken, das ist eigentlich für jemand, der nicht weiß, was darin passiert, klingt das eigenartig. Oder dann gab es immer wieder diese lustige Bemerkung der anderen Kinder, die mich fragen, in welche Klasse gehst du? Dann sagte ich ihr was, ich gehe nicht in die Schule. Dann sagten alle Kinder immer, Mensch, hast du Schwein.
Wenn man in den Augen der Kinder Schwein hat, also das Glück, nicht in die Schule gehen zu müssen, bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass viele Kinder unglücklich sind in der Schule? Dass sie täglich viele Stunden an einem Ort verbringen, an dem sie gar nicht sein wollen? Für viele ist ein Leben ohne Schule nur schwer vorstellbar. Das zeigen auch die Fragen, die André Stern bei Lesungen aus seinem Buch »Und ich war nie in der Schule« immer wieder gestellt werden.
Die bekannte Frage, hat dir der Kontakt zu anderen Kindern nicht schrecklich gefehlt? Und dazu habe ich immer eine Gegenfrage. Warum sollte dann der Kontakt zu anderen Kindern so wichtig sein? Vielmehr kommt es darauf an, dass man Kontakt zu anderen Menschen hat. Und eben, man meint, dass ein Kind, das nicht in die Schule geht, Gefahr läuft, asozial zu werden. Ich war im großen Bad der sozialen Realität. Ständig. Denn um mich herum waren Menschen, ältere, jüngere, erfahrenere, weniger erfahrene. Es gab allerlei Hautfarben, alle Religionen waren vertreten. Da war es bunt. Da kochte es wie in der eigentlichen Realität. Da gab es immer wieder jemanden, von dem man etwas erlernen konnte. Oder es gab immer wieder jemand, dem man etwas zeigen konnte, dass die gegenseitige Bereicherung entstand eben aus der Verschiedenartigkeit heraus. Und ich persönlich glaube nicht, dass Gleichaltrige bereichernd sind. Die sind wichtig, aber nicht durch Gleichaltrige erfährt man Sozialisierung.
Im Buch »Mein Vater, mein Freund« begleitet André Stern seinen Vater Arno Stern in die Stadt seiner Kindheit nach Kassel. In jenen Ort also, aus dem er als 9-Jähriger flüchten musste. Vater und Sohn auf gemeinsamer Spurensuche. Sie waren immer viel und gern gemeinsam unterwegs. Fotografien zeigen den kleinen André mit dem Vater beim Malen in einem der vielen Malorte, die der Vater für Kinder geschaffen hat. Schon früh hat der Sohn ihn zu Seminaren und Workshops begleitet, ist er als sein Assistent tief in die Arbeits- und Forschungswelt des Vaters eingetaucht. Heute lebt André Stern mit seiner Familie Tür an Tür mit seinen Eltern in einem Großfamilienverbund, wie er sagt, in Paris und auf dem Land. Das Buch »Mein Vater, mein Freund« soll Mut machen, die Beziehungen zwischen Vätern und Söhnen neu zu vertiefen.
Also mit diesem Buch hege ich die Hoffnung, dass neue Paradigmen entstehen. Dass man merkt, es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, eine tiefgründige, eine wichtige Beziehung zu seinem Vater zu haben als Sohn. Und die ist stärkend und die ist eine entscheidende Unterstützung. Und ich bin neuerdings auch Leiter von der Väter-Söhne-Initiative der Sinnstiftung. Das ist eine von Professor Dr. Gerald Hüther gestartete Initiative, die sich damit jetzt beschäftigen wird, neue Paradigmen entstehen zu lassen, Väter und Söhne zu unterstützen, damit sie neue Dinge entdecken, die überhaupt möglich sind. Eine neue Art der Beziehung, eine neue Art des Zusammenseins. Und das ist wichtig für Männer und für Frauen, denn neue Frauen, wie es heute welche gibt, brauchen neue Männer und wir wollen daran arbeiten. Die Paradigmen müssen sich verändern. Wir wollen daran arbeiten. Und ich sage nicht, dass Väter und Söhne die Lösung sind, aber die sind ein Teil der Lösung und ich möchte daran arbeiten. Und mit diesem Buch erzählen wir von, mein Vater erzählt von seiner Geschichte, von seinem Vater. Er ist während des Krieges jahrelang verfolgt worden und hatte aber diesen wichtigen Halt. Er hatte einen Vater, der für ihn da war. Und er erzählt davon. Und ich erzähle davon, dass ich auch einen solchen Vater hatte, obwohl ich nicht in so dramatischen, unter so dramatischen Bedingungen aufgewachsen bin wie er. Und ich erzähle auch davon, wie man eigentlich ein Zwischenstück sein kann zwischen seinem Vater und seinem Sohn. Und das ist eine Position, die ich heiß liebe.
Kinder lernen Zukunft. So lautet das Motto von Väter und Söhne, einer Initiative der Sinnstiftung, die inzwischen in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich mit eigenen Geschäftsstellen vertreten ist. Ziel ist es, gemeinsam mit anderen Initiativen, die sich für Kinder, Jugendliche und Eltern engagieren, an möglichst vielen Orten eine Kultur des Miteinanders von Vätern, Söhnen und Töchtern zu schaffen, wie es in einer Broschüre zu lesen ist. Projekt- und Erfahrungswochenenden sind ebenso geplant wie Tagungen, Vorträge, Seminare und Impulse für Fachkräfte. Das Buch »Mein Vater, mein Freund« von Arno und André Stern zeigt, wie eine intensive Vater-Sohn-Beziehung auch gelebt werden kann. Ein Wort bleibt dabei besonders wichtig. Ein Wort, das bereits am Anfang dieser Sendung zu hören war, als Schlüsselwort für alle Beziehungen. Vertrauen.
Ich glaube, das ist einfach eine der Hauptbestandteile einer glücklichen Kindheit. Und glückliche Söhne sind zukünftige glückliche Väter.
Menschenbilder. Mein Vater, mein Freund, André und Arno Stern. Eine Sendung von Heinz Janisch. Eine Literaturliste zu dieser Sendung mit Buchempfehlungen und Informationen zur Initiative Väter und Söhne erhalten Sie beim Ö1-Service unter oe1.service@orf.at oder Sie informieren sich auf der Ö1-Website unter oe1.orf.at. Dort können Sie dieses Menschenbild auch nachhören und zwar unter dem Link 7 Tage Ö1. Und nächste Woche hören Sie in den Menschenbildern »Ich fürchte mich vor jedem falschen Wort«, der Schriftsteller Aharon Appelfeld. Auf Wiederhören also bis zum nächsten Sonntag, sagt Sandra Kreisler.